Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 36. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Kennt ihr diesen Song noch? Das war Staying Alive, der berühmte Song der Bee Gees, der 1977 veröffentlicht wurde. Er erreichte Platz 1 der Billboard Hot 100 Charts und blieb 4 Wochen an der Spitze. Bis heute ist Staying Alive einer der bekanntesten und erfolgreichsten Songs der Bee Gees und wurde zu einem echten Disco-Klassiker. Aber eigentlich sind wir ein Medizin-Podcast und kein Musik-Podcast. Warum also dieser Song? Kleiner Tipp, der Song hat eine Schlagzahl von etwa 103 Beats pro Minute. Kommt ihr drauf? Na gut, ich verrate es euch. Der Song wird oft in Zusammenhang mit Erste-Hilfe-Kursen gebracht, da sein Rhythmus mit, wie gesagt, 103 Schlägen pro Minute eine ideale Geschwindigkeit für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung hat. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Teilnehmer, die den Rhythmus von Staying Alive nutzen, tendenziell näher an der empfohlenen Rate für Brustkompression bleiben. Der eingängige Refrain bietet außerdem eine leicht zu merkende Melodie, die sich gut einprägt und im Gedächtnis bleibt. Unser Gast in dieser Woche kennt sich mit lebensrettenden Maßnahmen genauestens aus und weiß auch ohne Song immer, was zu tun ist, wenn eine Person einen Herzstillstand erleidet.
Experte der Woche.
Mein Experte in dieser Woche ist Dr. Ingo Vogt. Er ist Chefarzt, Internist, Kardiologe und Intensiv- und Notfallmediziner. Seine Karriere im intensivmedizinischen Bereich begann während seines Zivildienstes auf einer geriatrisch-neurologischen Intensivstation. Im Verlauf seines Studiums und später an der Universitätsklinik Bochum sammelte er wertvolle Erfahrungen in der intensivpflegerischen Versorgung. Besonders wichtig ist ihm die Unterstützung junger ärztlicher Kollegen und Studenten, um ihre Motivation im Arbeitsalltag zu stärken. Seit 2020, nach Abschluss seiner Facharztausbildung in der Inneren Medizin und Kardiologie, leitet Ingo Vogt eine eigene Abteilung für Akut- und Notfallmedizin in Essen. Bereits seit über 10 Jahren engagiert er sich interprofessionell im Bereich der pflegerischen Ausbildung, insbesondere in den Schwerpunktbereichen Kardiologie und Intensivmedizin. Ingo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir wollen über Herz-Kreislauf-Stillstand sprechen. Und zwar ist das, wenn ich richtig informiert bin, die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. 120.000 Mal im Jahr wird der Rettungsdienst gerufen. Und in der Hälfte der Fälle, also bei 60.000 Fällen, werden Reanimationsversuche unternommen. Was sind hier die grundlegenden Schritte zur Wiederbelebung und wie können Sie Leben retten?
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Letztendlich, die wichtigsten Schritte sind relativ einfach. Das sind 3 Dinge. Das erste Mal muss man natürlich überprüfen, ob ein Notfall vorliegt. Ja, also man prüft letztendlich, wie es demjenigen geht, der da auf dem Boden liegt möglicherweise. Dann ruft man den Rettungsdienst und in der Zwischenzeit, bis der Rettungsdienst kommt, beginnt man mit den Basisreanimationsmaßnahmen, die hoffentlich demnächst in vielen Schulen gelehrt werden. Und das ist im Prinzip schon das Einfache an diesem ganzen System. Mehr muss man eigentlich gar nicht beachten. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt man an diese Informationen? Also wie lerne ich das Leben retten? Und auf dem Grunde baut ja unsere Aktivitäten hier in Essen mit den jungen Rettern auf, dass wir versuchen schon diese Fähigkeiten, die man für diese Herz-Kreislauf-Stillstand-Bewältigung braucht, dass man die in der Schule schon beigebracht kriegt. Und die Schritte sind relativ einfach.
Du hast ein persönliches Herzensprojekt, im wahrsten Sinne des Wortes, 30 Pushes for Life. Das entstand nach deinem Herzinfarkt während eines Marathons mit 39 Jahren. Kannst du uns hierzu mehr erzählen?
Ja, also letztendlich die Idee kam natürlich schon vorher. Also ich bin ja mittlerweile seit meinem Zivildienst in den Ende der 90er in der medizinischen Branche und halt auf der Intensivstation zuständig. Und ich habe halt festgestellt, wir können im Krankenhaus sehr viel, viel machen. Ja, also Beatmungstherapie, Herzkatheteruntersuchungen, Patienten an Herz-Kreislauf-Unterstützungssysteme anschließen. Aber wenn der erste Schritt in der Bevölkerung draußen außerhalb des Krankenhauses nicht vernünftig und fachgerecht und schnell erfolgt, vor allen Dingen, dann können wir im Krankenhaus viele Sachen nicht mehr wieder gerade biegen. Und natürlich wird einem das bewusst, selber, wenn man mal in der Situation ist. Und in dem Fall ist es so gewesen, dass ich, wie das bei vielen Leuten, ich will es noch nicht mal Midlife-Crisis in meinem Alter als Mann bezeichnen, aber man hat eine gewisse Positionen mittlerweile im Krankenhaus aufgebaut. Man sucht weitere Aktivitäten. Es geht immer größer, schneller, höher, weiter. In dem Fall war einfach Sport, habe ich immer gerne gemacht und habe dann mit dem Marathonlaufen angefangen und das sehr, sehr exzessiv. Und habe dann hier bei einem Marathon im Ruhrgebiet dann einen Infarkt gehabt. Den habe ich aber, wie man das in so einem Runners High dann halt auch häufig hat, ignoriert, bin einfach weitergelaufen, nur die Zeit war halt wirklich schlecht, ja, für mich. Das war eigentlich das, was mein Hauptproblem war, und der eine oder andere, der läuft, weiß ja, dass so eine Zeit von 3:30 immer so ein Knackpunkt ist und, sag ich mal, den ambitionierten Läufer von dem noch ambitionierteren Läufer trennt. Das war die Zeit, die ich halt unterbieten wollte. Letztendlich bin ich mit meinem Infarkt dann 3:45 gelaufen, habe mich tierisch drüber aufgeregt, weil natürlich die Vorbereitungszeit sehr intensiv war, morgens früh um 5 Uhr laufen gehen, lange Strecken. Und als ich dann registriert hatte, okay, nach ein paar Tagen, hier stimmt irgendwas nicht, bin ich dann hier auch bei uns im Krankenhaus, bin ja selber Kardiologe, zu meinen Kollegen gegangen, habe gesagt, pass auf, da stimmt irgendwas nicht, wir müssen die Diagnostik machen. Da kam dann entsprechend auch raus, dass da schon eine Narbe war, und bin dann hier auch von den Kollegen interventionell behandelt worden, am Stent bekommen, und wo dann, naja, sag mal, dieser ganze Vorgang zu Ende war und ich saß hier auf meinem Bettchen und habe übers Ruhrgebiet geguckt, oben auf unserer Privatstation, habe ich gedacht, naja gut, um 5 Uhr morgens mit der Stenose hättest du ja die Füße weggerissen und es wäre keiner da gewesen, der dir irgendwie hilft. Und auf dem Boden ist man natürlich motiviert, A, so seine eigene Versicherung aufzubauen, ja, an dem man einfach sein persönliches Umfeld, also sag mal, die 80%, mit denen man die meiste Zeit verbringt, das sind ja meistens 4-5 Leute. Gut, einen Großteil meines Lebens bin ich ja auch im Krankenhaus, also die Leute wissen es, was sie machen sollen, aber auch im Privatumfeld ist es eigentlich wichtig, dass man diese Basiswiederbelebungsmaßnahmen irgendwann mal erlernt hat. Und die sind relativ einfach und deswegen auch schon an Schulkinder zu vermitteln.
Und was genau ist 30 Pushes for Life?
Naja, also im Prinzip ist das nur ein Start gewesen von einem Projekt, was wir jetzt im Krankenhaus verfolgen. Das war damals mit einem Kollegen von der Intensivstation, wo wir genau diese Sachen einmal als Video aufgenommen haben und dann im Rahmen einer Aktion der Woche der Wiederbelebung gesagt haben, okay, also diese 30 Mal drücken, das schafft irgendwie jeder mit Wechseln. Und daraus entstanden ist halt die Aktion Junge Retter, die sich jetzt ein bisschen größer aufgestellt hat hier bei uns im Krankenhaus in Essen und dementsprechend jetzt auch wirklich in Schulen reingeht, beziehungsweise unser Ansatz ist eigentlich eher, die Lehrer fit zu machen, ja, diese Vermissensvermittlung zu erledigen, weil, ich sag mal, für den Physikunterricht brauche ich auch keinen Atomphysiker mit Habilitation, und im Sportunterricht weiß jeder, der mal ein Sport-LK betreut hat, dass auch so ein Sprung letztendlich, den man dann in Anlaufphase, Anstoßphase, Flugphase und Landephase definiert, dass das teilweise komplexer ist als das Erklären von der Herzdruckmassage. Und auf dem Boden zielt halt die Aktion darauf hin, vor allen Dingen die Lehrer zu schulen, dass die das dann an die Schüler weitergeben.
Ich frage mich jetzt natürlich bei einem sportlich aktiven 39-jährigen jungen Mann, wieso kriegt der einen Herzinfarkt?
Es sind sicherlich zwei Faktoren. Das eine ist, sind meine Gene. Also am Ende ist dabei auch rausgekommen, ich habe halt eine Fettstoffwechselstörung, das Lipo A, das geht ja auch sehr viel durch diese Longevity-Szene durch letztendlich, dass man da drauf gucken sollte. Und das andere, gut, ich habe halt studiert, und in dem Fall habe ich auch geraucht, ja, den Fehler habe ich halt begangen und hatte das aber eigentlich schon aufgehört, nachdem mein erster Sohn geboren ist, also war da eigentlich schon länger raus und bin dann erst wieder, also jetzt musst du dich wieder gesund, jetzt musst du Sport machen, jetzt Marathon, und da ich immer auch sportlich aktiv gewesen ist, war das für mich jetzt auch nicht das Problem. Ich war auch nie übergewichtig in dem Rahmen, sondern hatte einfach nur das Rauchen und die Fettstoffwechselstörung als wesentlich Faktor. Und das ist halt ein Ding, was ich jetzt auch auf der Intensivstation relativ häufig sehe und auch, wo ich interventionell noch als Kardiologe gearbeitet habe. Die jungen Leute haben häufig eine Fettstoffwechselstörung, sind noch nicht mal schwer übergewichtig, kommt ein bisschen Rauchen dazu und dann hat man schon ein deutlich erhöhtes Risiko. Ja.
Nimmst du was dagegen jetzt?
Ja, klar, also Cholesterinsenker, die nehme ich jetzt regelmäßig ein, begleiten mich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Und auch da muss
man. Ist das ein Statin oder PCSK9-Inhibitor?
Nee, soweit noch nicht letztendlich. Also ich, mein Zielwert ist erstmal so niedrig, wie es geht. Irgendwo so unter 60 LDL-Cholesterin. Das kriege ich eigentlich ganz gut hin mit einem Cholesterinsenker und Acetamip. Für andere Sachen bin ich natürlich immer offen. Da muss ganz ehrlich sagen, warte ich aber vielleicht auch mal noch breitere Datenbasis für 10 Jahren Erfahrung und aber mit dem Wert bin ich erstmal so zufrieden.
Okay, super. Also danke, dass du den kurzen Exkurs mit mir gemacht hast. Aber wenn wir jetzt zurückkommen auf Wiederbelebung, die meisten von uns haben einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gemacht und können sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Lass uns dann bitte einmal kurz die Grundlagen nochmal durchgehen. Wir kommen also zufälligerweise an eine Unfallstelle oder auf dem Weg liegt jemand. Welche Maßnahmen sollten wir ergreifen?
Ja, also das erste ist Zivilcourage beweisen. Ja, also nicht vorbeifahren. Das passiert leider viel zu häufig. Also wirklich anhalten, aussteigen, denjenigen, der da liegt, ansprechen. Gibt es ein Problem? Wenn der sich jetzt nicht bewegt und nicht regt, dann kann man ruhig mal näher rantreten und ein bisschen an ihm rütteln. Oder vielleicht auch mal in die Nase kneifen, um einfach zu gucken, kommt da eine Reaktion? Wenn keine Reaktion kommt, ist schon ein Problem. Das Zweite, was man kontrollieren sollte, wäre immer, atmet derjenige noch? Ja, also einmal zu überprüfen, ob er atmet. Und dabei ist nicht ein Atmen gemeint, was aussieht, als würde ein Fisch am Trockenen liegen. Letztendlich, das ist die berühmte Schnappatmung, eigentlich auch schon ein Zeichen eines Herz-Kreislauf-Stillstands. Und im Prinzip, wenn diese zwei Dinge gegeben sind, das Nächste, erstmal den Rettungsdienst rufen. Ja, also auch wenn derjenige nur nicht ansprechbar ist, das kann ja auch andere Ursachen haben, Schlaganfall oder schwere Infektion oder irgendwas anderes, dass man den Rettungsdienst ruft und dann muss man die berühmten W-Fragen ja im Kopf haben, ne? Also wer ruft jetzt an, wo ist das, wo das passiert ist, wie viele Verletzte gibt es und im Prinzip dann noch darauf zu warten, letztendlich, falls irgendwelche Nachfragen da sind. Ja, das ist ganz wichtig, also nicht auflegen und sagen, ja, da wird schon einer kommen, sondern das Telefon bereitstellen, weil es heutzutage auf den Leitstellen schon Möglichkeiten gibt, dass man auch mit demjenigen, der an der Leitstelle ist, angelernt werden kann oder angeleitet werden kann, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, die dann auch entscheidend sein können in den nächsten Minuten. Und wie gesagt, wenn man dann festgestellt hat, keine Atmung, der Patient spricht mit mir nicht, das ist dann Zeichen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes und dann würde man mit der Herzdruckmassage beginnen. Herzdruckmassage ist gar nicht so schwierig. Also ich kann mich noch erinnern, früher bei meinem Führerschein, da musste man immer 3 Querfinger von oben und links von unten. Das ist alles viel zu kompliziert. Also man muss sich einfach merken, Mitte des Brustkorbs, die Hand aufsetzen letztendlich und mit gestreckten Armen dann runterdrücken. Man sagt so 5 bis 6 Zentimeter, kann natürlich keiner nachmessen in dem Rahmen, ungefähr 100 bis 120 Mal in Minute. Und bei den Dänen ist es ganz gut, da kann man sich's gut merken. Die sagen immer hurtig, hart und hastig. Dementsprechend weiß man, wie man diese Herzdruckmassage durchführen muss. Und die wird nicht so durchgeführt, wie man das vielleicht im Fernsehen oder im Kino sieht. Ja, bei Baywatch, erstaunlicherweise findet da nie eine Kompression des Thorax statt. Da bewegen sich andere anatomische Entitäten. Aber da sollte man auch keine Scheu haben, weil so richtig verletzen kann man da keinen mehr, derjenige, der da ist, der ist tot. Ja, wenn ihm keiner hilft, dann bleibt er tot. Und die einzige Chance, die er hat, ist, dass man durch Herzdruckmassage wenigstens Minimalkreislauf aktivieren kann, bis der Rettungsdienst kommt. Ja, das ist ja das Problem. Wir haben, sobald der Kreislauf steht und wir bewusstlos werden, dann läuft die Zeit. Jede Minute sinkt die Wahrscheinlichkeit um etwa 10%, das am Ende auch wieder zu überleben. Und der Rettungsdienst in Deutschland braucht im Mittel 8 Minuten. Ja, da kann man ungefähr hochrechnen, wie lange es dauert, bis einer da ist und wie groß die Chancen ist, wenn man halt nichts macht. Und das sind eigentlich schon die einfachen Dinge. Man kann das natürlich.
Und wenn er nicht atmet,
ja,
dann muss ich ja den Menschen auch beatmen. Das mache ich dann wie genau?
Ja, mit der Atmung ist es, das ist so ein bisschen schwierig und wahrscheinlich auch eine der Sachen, warum häufig Wiederbelebungsmaßnahmen nicht durchgeführt sind, weil natürlich man kennt denjenigen, der da nicht ist, so eine Mund-zu-Mund-Beatmung bei irgendjemandem zu machen, den man jetzt nicht kennt und der eine oder andere sieht auch wirklich nicht gut aus, der dann zu Boden liegt, empfehlen wir eigentlich den Laien vornehmlich, sie auf ihre Herzdruckmassage zu kontrollieren und die wirklich durchgehend zu machen, weil in der Regel eigentlich noch genug Sauerstoff im Körper drum ist, der muss halt nur zirkulieren. Wenn man ausgebildet ist, sag ich mal, im Gesundheitsberuf und dann macht man auch Mund-zu-Mund-Beatmung. Da hat man aber häufig auch so eine Schutzfolie dabei, letztendlich, damit man sich vor Infektionen schützen kann. Also für den Laien, für die normale Bevölkerung, Herzdruckmassage, wenn man das macht, dann hat man den Patienten schon eine doppelte Chance gegeben, letztendlich aus der Situation wieder rauszukommen. Und das sehen wir an Daten aus anderen Ländern, ja, die einfach mehr, eine höhere Laienreanimationsrate haben. Das ist leider erschreckend bei uns in Deutschland. Ne, die liegt bei uns so ungefähr bei 50%, wohingegen in den nordischen Ländern oder auch in Holland die Reanimations- oder Laienreanimationsrate so bei 70-80% liegt. Mhm. Da müssen wir erst noch hinkommen.
Welche Unterschiede gibt es bei der Herzdruckmassage bei Erwachsenen und Kindern?
Also man muss erstmal unterscheiden generell, warum findet dieser Herz-Kreislauf-Stillstand statt. Also bei Kindern ist es ganz häufig so, dass eigentlich ein Sauerstoffmangel da vorliegt, sodass da Beatmungen eher Sinn machen. Mhm. Da sind ja meistens dann auch Eltern vor Ort letztendlich, die das primär mit übernehmen können. Und letztendlich, es kommt dann auch wieder aufs Alter an des Kindes. Also haben wir ein Baby vor uns, dann kann man natürlich nicht mit der ganzen Faust drücken, sondern nimmt normalerweise zwei Daumen und nimmt dann die Herzdruckmassage vor. An der Frequenz ändert sich aber im Rahmen nichts.
Und jetzt gibt es ja so einen Mythos zu bestimmten Liedern, die man während der Herzdruckmassage singen soll. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, also ich meine, wir lieben alle Musik und irgendwie Musik, die bleibt im Kopf. Und natürlich Staying Alive, ne? Highway to Hell, Atemlos von Helene Fischer würde auch gehen. Also wenn ich in die Schulen gehe, versuche ich es immer mit der Biene Maya oder Pippi Langstrumpf. Erstaunlicherweise muss ich feststellen, dass die jüngere Generation das jetzt nicht so kennt und eher die Lehrer dann mitmachen. Aber ich versuche es dann immer so zu machen, dass ich dann mir wirklich ein Handy nehme von einem der Kinder und sage, pass mal auf, guck mal in deinem Spotify-Account 100 bis 120 BPM, ja, und such dir das Lied aus, was dir am liebsten gefällt. Das spielen wir jetzt mal und dann nimmst du das. Das geht auch.
Und dass man quasi im Rhythmus bleibt.
Genau.
Und okay. Jetzt sieht man immer mehr, dass Defibrillatoren an Wänden hängen, was ja eine super Sache ist. Wann ist eine Verwendung von einem externen Defi sinnvoll?
Also es ist so, dass etwa 30% der Herz-Kreislauf-Stillstände mit so einem Defi behandelt werden können, weil aktuell tun wir ja nur die Zeit ein bisschen verlängern, bis der Rettungsdienst kommt und das Problem löst. Ja, wir machen einen Herz-Kreislauf, der durchgehend zumindest im Minimalniveau funktioniert. Und der Defibrillator ist einer von den Mitteln, die sofort einen Herz-Kreislauf-Stillstand durch eine Intervention beenden können. Und deswegen sind die sehr wichtig. Man darf aber nicht vergessen, letztendlich, dass über dem allen, oder die Basis davon ist einfach die Basis Wiederbelebung. Ich würde keinem empfehlen, wegzurennen von den Patienten und erstmal ein AED zu holen, ja, sondern einer muss halt wirklich Basisreanimationsmaßnahmen machen. Wenn man Defi vor Ort hat, gerne jemanden schicken, der den Defi besorgt, weil die heutigen Defis haben viele Vorteile. Auf der einen Seite leiten die mit an, ja, also die sagen einem dann ganz häufig auch, wenn bestimmte Technologien darin verbaut sind, ob man jetzt tief genug drückt, ob man schnell genug drückt, ob man vielleicht zu schnell drückt, wann Zeit wäre, Beatmung abzugeben, wann man defibrilliert, ja oder nein. Das muss ja nicht der Laie entscheiden, sondern da sind Algorithmen drin, die dann entscheiden, ob der Patient einen defibrillationsfähigen Rhythmus hat oder nicht. Also es ist eine Hilfe, die, wenn sie vorhanden ist, auch genutzt werden sollte und auch gute Erfolge bringt, ja. Und dementsprechend gibt es ja auch schon Überlegungen, sagen wir mit Drohnen oder jetzt irgendwelchen anderen Maßnahmen, diese AEDs auch schnell dahin zu kriegen, wo sie gebraucht werden.
Ja, jetzt haben wir ja schon eine Zukunftstechnologie angesprochen, Drohnen. Wie stehst du zu Smartwatches, die einem eine Arrhythmie anzeigen? Können die helfen?
Also ich persönlich darf ja keine tragen im Krankenhaus, aus Hygienegründen bin diesmal relativ verärgert, dass da noch nichts Vernünftiges gibt. Ich selber habe eine Laufuhr letztendlich, die sowas wie Herzvarianzmessungen macht und Sauerstoffsättigung. Und das hilft mir persönlich natürlich auch mein eigenes Training oder auch mein Wohlbefinden ein bisschen zu tracken und zu sagen, okay, heute macht ein Trainingsreiz keinen Sinn. Ja, also es ist irgendwie eine drohende Infektion oder man fühlt sich nicht gut, dann macht es keinen Sinn. Im klinischen Alltag ist es so, dass der Hersteller mit dem abgebissenen Apfel Symbol schon eine Smartwatch entwickelt hat, die wir auch häufig in der Klinik, naja, sehen und benutzen, wenn Patienten zum Beispiel mit Vorflimmern kommen und man hat das wirklich vor Augen und sieht, okay, ja, das scheint ein Vorflimmern zu sein, gerade bei Rhythmusstörungen, die häufig mal kommen und gehen und jetzt nicht immer da sind, dann hilft das einem in der Diagnostik schon. Wenn es jetzt einen Kreislaufstillstand gibt, gibt es natürlich viele Weiterentwicklungen, die jetzt noch darauf warten, bis die wirklich marktfähig sind, also wirklich EKG-Erkennung mit Auftreten von Kammerflimmern, dann mit verbundener direkt Ruf an die Rettungsstelle, oder es gibt auch Smartwatches, die das Atemgeräusch monitoren, und wenn man sieht, dass jemand eine Schnappatmung hat oder so eine schnarchende Atmung, letztendlich dann auch den Rettungsdienst rufen oder zumindest Aktionen dadurch bedingen, um zu gucken, gibt es da ein Problem oder nicht. Ich weiß auch, dass die Apple Watch die Möglichkeit hat, wenn man hinfällt, für alte Leute, die dann einfach auf dem Boden liegen, zu sagen, okay, haben sie ein Problem, ja oder nein. Das sind alles super Sachen, sollten halt einfach nur zum Standard werden irgendwie. Wenn es immer nur die Leute haben, die hip unterwegs sind, ja, dann sind es meistens nicht die, die es wirklich am meisten brauchen.
Ja, also ich kann das bestätigen, aus dem Bekanntenkreis ist der Vater im Garten gestürzt und die Apple Watch hat ihn quasi gerettet, weil es wäre keiner für eine lange Zeit vorbeigekommen und konnte nicht selbst aufstehen. Ich trage selbst eine und bin beim Lauftraining auch gestürzt und bin dann sofort gefragt worden, bist du okay?
Ja.
Und dann war es zum Glück so. Also es funktioniert wirklich.
Ja.
Siehst du neue Technologien am Markt oder am Horizont, die uns weiterhelfen können, die Wiederbelebung noch effizienter zu gestalten? Also ist KI ein Thema?
Ja, insgesamt ist da relativ viel los auf dem Markt. Also wir haben ja verschiedene Phasen während dieser Reanimationsgeschichte. Das darf man nicht vergessen. Also auf der einen Seite sprechen wir über eine Detektionsphase. Das heißt, immer zu gucken, gibt es jetzt hier Herz-Kreislauf-Stillstand? Dann natürlich den Ruf zum Rettungsdienst, ja, und dann auch die Allokation, wo ist denn der Patient? Ne, dass man nicht erstmal erklären muss, wo ist er denn? Man findet den Patienten schneller. Dann die Möglichkeit, die manche Smartphones auch haben, letztendlich eine Videoschalte direkt zu machen in die Leitstelle, sodass der Leitstellendisponent gleich sehen kann, was ist denn vor Ort los. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man über so Open-Pose-Modelle letztendlich auch die Laienreanimationsmaßnahmen anleihen kann. Also man sieht dann dieses Strichmännchen, wo dann entsprechend die Kardiokompression funktioniert und man sagt, okay, gut, kannst du weitermachen, das sieht gut aus. Dann geht es natürlich bei den AEDs weiter, haben wir schon gesprochen. Drohnen ist ein großes Thema, gerade in ländlichen Gebieten, dass man da eine Drohne absetzen kann. Was in meiner Weise eigentlich in so einem Smartphone noch drin sein müsste, ja, und statt Candy Crush oder irgendwas in der Richtung, wäre, wenn man das Ding einrichtet, schon direkt die Frage, sind Sie geschult in Basis-Wiederbelebungsmaßnahmen und stehen Sie bereit, ne, wenn ein neben Ihnen irgendwo was ist, da auch einzutreten, weil es gibt halt auch da bestimmte Apps letztendlich, ne? Das sind, glaube ich, in Deutschland 8 Stück. Ne? Ich selber benutze die mobile Retter-App, wo man dann als Geschulter der Gesundheitsberufe von der Leitstelle aktiviert werden kann, wenn in der Nähe Notfall ist. Ne? Das ist auch bei uns bei einer Weihnachtsfeier, sind immer 10 Leute auf einmal aufgestanden und sind weg gewesen. Also es funktioniert sehr gut. Das Problem in Deutschland, was wir dann haben, ist, wie immer, Föderalismus, ja, jeder macht so sein eigenes Ding, anstatt zu sagen, ne, ganz Deutschland, ganz Europa, ganz weltweit, es gibt eine Plattform, eine Schnittstelle, hier ist ein Problem, da ist ein Ersthelfer, der kann jetzt da vor Ort helfen. Also das wäre das, was ich mir vielleicht wünschen würde, dass man mir ein bisschen mehr zusammenkommt und dann, wie gesagt, die Anleitung während der Reanimation kann auch über Smartphone passieren oder mit einer AED. Dann ganz wichtig, Kommunikation zwischen Rettungsdienst und Krankenhaus. Ja, auch Digitalisierung im Gesundheitswesen schwierig. Auch das ist nicht gut gelöst in meinen, also zumindest ist landesweit gut gelöst. Da gibt es sicherlich Insellösungen, die gut funktionieren. Und das, was sicherlich noch viel interessanter sein wird, ist dann am Ende die Rehabilitationsphase. Ja, also für viele ist ja dann abgeschlossen. Patient kommt ins Krankenhaus, kathetert worden, Herzinfarkt auf, Gefäß auf, Intensivstation, da gucken wir mal. Und das sind ja auch jetzt unsere wissenschaftlichen Bestrebungen, mal zu gucken, was passiert denn nach einem Jahr nach dem Patienten eigentlich? Ne? Wie kommen die wieder in Beruf zurück und was haben die für Defizite kognitiv, um da möglicherweise auch Anreize zu finden über Apps oder Magnetfeldtherapie oder Bioresonanz, EEG, Meditation, wie auch immer. Also ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Potenzial im Markt. Ich gucke mir immer ab und an das eine oder andere an und man guckt halt, was man so in sein Leben, in seinen Alltag integrieren kann eigentlich.
Wie schaffe ich es als Laie, ruhig zu bleiben, wenn ich wirklich in die Lage komme, jemanden wiederbeleben zu müssen? Weil das ist ja eine Stressreaktion, die dann in mir vorgeht und die Aufregung ist hoch. Hast du einen Tipp, wie kann man sich selbst beruhigen?
Also das Erste, muss man sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass man dieser Situation häufiger mal gegenüberstand. Ja, und natürlich will man nicht immer wiederbeleben, aber deswegen versuchen wir ja in Schulen reinzugehen, ja, und wirklich, Repetition is the mother of skills, ja, dass wir in der 7., in der 9. oder vielleicht auch schon in der Grundschule mit einfachen Dingen, ne, dass die W-Fragen, ja, dass man einfach weiß, okay, ich muss jetzt hier das anrufen und dann hilft mir einer. Das macht einen ja schon ruhiger, wenn man das schon mal gehört hat, ne? Und auch, dass man weiß, okay, Reanimation ist jetzt kein Hexenwerk, wir können das machen, die Herzdruckmassage können wir machen, es hilft uns einer an der Leitstelle, wir haben halt die Möglichkeit, möglicherweise im ID, dass der uns hilft, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Man muss sich mit diesem Thema beschäftigen, man muss dafür empfänglich sein und dann wird die Angst weniger. Ich meine, bei uns im Beruf ist es trotzdem immer noch so, wenn jemand da ist, wo man emotional vielleicht ein bisschen näher dran ist, also sag mal junge Patienten, ne, Schwangere, kleine Kinder, auch da ist es dann so, dass man das nicht wegschalten kann. Aber man schaltet dann halt einfach, weil man es so häufig trainiert hat, in einen gewissen Modus und kann damit umgehen. Nachher wird es manchmal ein bisschen schwieriger, wo man dann reflektieren muss. Aber auch da gibt es Coping-Mechanismen, die wir mittlerweile im Krankenhaus entwickelt haben.
Ja, welche Nummer rufe ich denn am besten an?
Die 112. Oh, okay. Also 112 ist die Rettungsleitstelle und da ruft man dann idealerweise an.
Und die 116, 117?
Naja, also so wie ich das gehört habe, die Wartezeiten sind doch manchmal sehr, sehr lang, ja, und die gehen länger als 8 Minuten. Nein, also wie gesagt, Patient atmet nicht, Patient ist leblos, 112 anrufen. Das ist die richtige Nummer.
Zu guter Letzt, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben in Bezug auf Wiederbelebung?
Ich glaube, mit 3 Tipps kommt man wahrscheinlich nicht hin. Also das Erste, was man im Kopf haben sollte für sich selber, ist natürlich Prävention. So, also man will ja selber nicht reanimiert werden oder vielleicht nicht gerade im jungen Alter. Das heißt, jeder muss sein selbst persönliches Risiko einschätzen können. Jeder kann was für sein Risiko machen. Ja, also was hat mit Ernährung zu tun? Rauchen nicht zu machen, Alkohol in Maßen oder am besten gar nicht. Sich vielleicht auch mal beraten lassen beim Präventionsmediziner. Weil ich meine, wir fahren unseren Wagen, wenn er zum TÜV fährt, dann geben wir auch Tausende von Euro aus. Und wir haben aber vielleicht nicht die 20, 25 Euro, die Cholesterinwerte oder den LPA zu bestimmen, dann einfach einzusteigen, für sich selber einen Modus zu finden, einfach sein Risiko zu minimieren. Und sonst, also für wirklich die Durchführung von Reanimationsmaßnahmen, muss man ganz klar sagen, es gibt genug Aktionstage und ich bin froh, dass die UEFA das gerade auch bei der EM sich auf die Fahne geschrieben hat und dass man jetzt, ich bin wirklich positiv überrascht, man macht den Fernseher an und zwischen den Halbzeitpausen gibt es wirklich diesen Clip letztendlich, wo es um die Reanimation geht. Das ist ein Wahnsinnsfortschritt nach vorne. Aber wir als Gesellschaft sind, glaube ich, verpflichtet dazu oder wir sollten uns überlegen, wie wir es einfach in unseren Alltag, in unseren Schulungsalltag reinkriegen. Also in den Kindergarten ganz einfach, in die Schule, zum Führerschein macht man es sowieso. Dann hat man schon viel, viel gewonnen.
Super. Ingo, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch und dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Die Fakten der Folge.
Merkt euch, bei Verdacht auf Herz-Kreislauf-Stillstand sollte man sofort den Rettungsdienst rufen. Die Nummer, die ihr euch im Notfall merken müsst, ist die 112. Danach folgt die Herzdruckmassage. Mit gestreckten Armen 5 bis 6 cm tief in der Mitte des Brustkorbs drücken, etwa 100 bis 120 Mal pro Minute. Defibrillatoren sind in etwa 30% der Herz-Kreislauf-Stillstandfälle hilfreich und können lebensrettend sein. Es ist wichtig, die Basismaßnahmen der Wiederbelebung durchzuführen, während jemand einen Defibrillator holt. Es wird von Ingo empfohlen, Wiederbelebungsmaßnahmen in Schulen zu lernen und die Bevölkerung von klein auf zu sensibilisieren und vorzubereiten. Lehrer sollten entsprechend ausgebildet werden, um dieses Wissen im Unterricht zu vermitteln. Das war es für heute mit einer weiteren Folge von Mission Gesundheit. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@zerentech.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Snacken geht auch gesund. Ein gemütlicher Fernsehabend ohne Chips und Süßigkeiten? Für viele unvorstellbar, denn Snacken bedeutet häufig auch Entspannung. Allerdings solltet ihr eure Snacks bewusst und mit Genuss auswählen. Es gibt zahlreiche gesunde Alternativen zu Gummibärchen oder Schokoriegeln. Probiert doch mal Snacks, die wichtige Nährstoffe enthalten, wie Nüsse und Gemüse. Denn auch Gurken, Möhren und Selleriesticks sind eine leckere Knabberei. Nüsse sind reich an gesunden Fetten und Eiweißen, die zur Sättigung beitragen und den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Und Gemüse wie Gurken, Möhren und Sellerie sind kalorienarm und reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie tragen zur Hydration bei und fördern die Verdauung. Zudem haben sie eine knusprige Textur, die vielen Menschen beim Snacken wichtig ist. Haltet Süßigkeiten daher lieber vom Wohnzimmertisch fern. Naschereien sollten nicht jederzeit griffbereit sein. Setzt euch zum Beispiel das Ziel, nur am Nachmittag bei einer Tasse Kaffee oder Tee etwas Süßes zu genießen, dann aber richtig und mit vollem Genuss. Also mein Random Reminder dieser Woche: Snacken muss nicht immer ungesund sein. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.